Deutschlandfunk Kultur heute.
Ein warmer Nachmittag im Sommer.
Willst du schwimmen?
Ich habe keine Badesachen dabei.
Den verbringt eine Gruppe Jugendlicher gemeinsam an einem Fluss im Kinofilm Der Fleck. Es ist der erste lange Spielfilm des deutschen Filmemachers Willy Hantz. Ab heute ist er in den Kinos zu sehen und wir sprechen gleich drüber in unserer Filmkritik. Sommerliches Kino also und eine sommerliche Ausstellung, auch um die geht's gleich hier in Kultur heute. Melonen, Pfirsiche und anderes Sommerobst als Motiv in der Kunst, zu sehen jetzt im Kunstmuseum in Aalen. Herzlich willkommen zu Kultur heute mit Enne Seidel. Zuerst aber schauen auch wir auf das, was vorhin im Bundestag beschlossen wurde. Gut 5 Jahre nach Beginn der Corona-Pandemie wird ab September eine Enquete-Kommission den Umgang mit der Pandemie aufarbeiten. Eine Kommission aus Abgeordneten und Sachverständigen soll Antworten liefern auf die Fragen, was lief damals gut, was hätte anders laufen müssen und was sollten wir besser machen, falls es in Zukunft noch einmal zu einer Pandemie kommt. Fragen, die auch die Kulturszene beschäftigen. Wie blickt sie heute auf die Pandemie zurück und welche Erwartungen hat die Kulturszene an die Enquete-Kommission? Jonas Kühlberg hat sich umgehört.
Die Kulturszene war eine der am härtesten getroffenen Branchen während der Corona-Pandemie. Besonders die Clubkultur litt unter den Maßnahmen, erinnert sich Tore Debor vom Hamburger Clubkombinat.
Die Erinnerungen sind da noch sehr lebendig, also eine große Herausforderung, gerade für die Clubs und kleinen Konzertbühnen, die ja wirklich die allerersten waren, die schließen mussten. Viele haben ja sogar freiwillig vorher geschlossen, weil sie den Druck gar nicht mehr standhaben wollten und waren dann auch die letzten, die am Ende wieder öffnen durften.
Die lange Durststrecke hätten viele Betriebe ohne staatliche Hilfen nicht überstanden. Programme wie Neustart Kultur mit einem Volumen von 2 Milliarden Euro retteten zahlreiche Existenzen. Doch die Krise wirkt bis heute nach. Viele Technikerinnen und Techniker, Booker oder andere Fachkräfte haben während der Pandemie die Branche verlassen. Jetzt fehlen sie in der Kultur und das treibt die Preise.
Gerade für diese Menschen dann, also was man zahlen musste an Tagessätzen, für einen Techniker zum Beispiel, die haben sich halt häufig auch mal einfach verdoppelt, weil das Angebot quasi nicht mehr so da war und die Nachfrage aber dann auch sich wieder angezogen hat. Also es gab viele Events, die Technikerinnen brauchten und die waren einfach nicht mehr da.
Die explodierenden Kosten treffen besonders den künstlerischen Nachwuchs hart. Auch Olaf Zimmermann, Geschäftsführer des Deutschen Kulturrats, sieht die gesamte Branche noch immer unter dem Schock des Corona-Lockdowns.
Der Kulturbereich ist so eine Art Exempel gewesen, zu zeigen, also ihr müsst euch jetzt sichern, ihr müsst Abstand halten und ähnliches. Und das hat den Kulturbereich bis heute nachhaltig beschädigt.
Ob in Kinos, in Clubs, Museen oder Theatern. Die Besucherzahlen haben sich vielerorts noch immer nicht erholt. Davon berichtet auch Georges Delnon, scheidender Intendant der Hamburgischen Staatsoper. Im Gespräch mit NDR Kultur sagte er,
es ist tatsächlich so, dass nach diesen 2 Corona-Spielzeiten wir nicht mehr auf den Stand von vorher gekommen sind. Das ist einfach so. Ich behaupte, dass es in ganz vielen Städten so und bei ganz vielen Kulturinstitutionen so. Und ich vermisse ein bisschen, dass man damals nicht über alle Grenzen hinweg das mehr thematisiert hat.
Von der Enquete-Kommission erwartet die Kulturszene vor allem strukturelle Konsequenzen. Tore Debor hofft indes, dass auch die Clubs von der Politik gehört werden.
Dass da auch Vertreterinnen und Vertreter dieses Sektors mal eingeladen werden und nicht nur vielleicht die Hochkultur, sondern auch wir dort unsere Themen platzieren können, damit am Ende so eine Enquete-Kommission hoffentlich auch den Mut hat, nicht nur Fehler zu analysieren, sondern auch vielleicht strukturelle Konsequenzen zu empfehlen.
Olaf Zimmermann vom Deutschen Kulturrat mahnt, die richtigen Lehren zu ziehen. Bereits auf Länderebene gibt es gute Beispiele. Dort wurde zum Beispiel die Notfallallianz Kultur gegründet, eigentlich als Lehre aus den Hochwasserkatastrophen im Ahrtal und in Bayern in den vergangenen Jahren. Sie soll besonders kleinere Kulturbetriebe mit Notfallplänen unterstützen. So etwas könnte man auch für zukünftige Pandemien planen. Bisher sei der Kulturbereich aber in den Krisenplänen des Bundes immer noch nicht angemessen berücksichtigt, sagt Olaf Zimmermann.
Wir haben bisher erfolglos mit der Bundesregierung gerungen, dass zum Beispiel der Kulturbereich in die Gesetze, die jetzt gemacht worden sind, um größere Sicherheit in unserem Land zu organisieren, damit der Kulturbereich wirklich auf Augenhöhe eingebunden wird, der läuft immer noch so unter ferner Liefen. Und ich habe ja die Hoffnung, dass diese Enquete-Kommission im Bundestag jetzt nicht nur versucht, irgendwelche Skandale Skandale aufzudecken und irgendwie großen Wind zu machen, sondern dass wir wirklich mal ernsthaft über die Fragen gemeinsam nachdenken, welche Vorleistung müssen wir erbringen, um bei einer ähnlichen Krise besser aufgestellt zu sein.
In 2 Jahren soll die Enquete-Kommission ihren Abschlussbericht vorlegen. Die Kulturszene hofft, dass ihre Erfahrungen dabei nicht nur gehört, sondern auch in konkrete Maßnahmen für zukünftige Krisen umgesetzt werden.
Jonas Kühlberg über die Erwartungen der Kulturszene an die Enquete-Kommission, die den Umgang mit der Corona-Pandemie aufarbeiten soll. Kurze und mittellange Filme hat der Filmemacher Willi Hans schon einige gedreht. Er hat dafür auch schon eine ganze Reihe Preise gewonnen. Aber ein abendfüllender Kinofilm, der fehlte bisher noch in seiner Vita. Bis letztes Jahr. Da hat er seinen ersten Spielfilm Der Fleck auf dem Filmfestival in Locarno vorgestellt. Der Film spielt an einem Sommernachmittag in der Provinz. Eine Gruppe Jugendlicher verbringt mehrere Stunden gemeinsam an einem Flussufer. Unsere Filmkritikerin Katja Nikodemus hat den Film schon gesehen. Katja, ein Nachmittag an ein und demselben Ort, junge Menschen, die an einem Fluss die Sonne genießen. Das klingt jetzt erstmal nicht nach wahnsinnig viel Handlung. Was genau passiert in diesem Film?
Ja, die Kamera, die folgt einem Protagonisten, Simon, und dieser halbwüchsige Schüler mit den blauen Augen und den schwarzen Haaren, der verlässt spontan den dösigen Sportunterricht in seiner Schule und er schließt sich einer Clique von jungen Leuten an. Du hast es schon angedeutet, die hängen an einem Flussufer ab, abcheckende, neugierige Blicke, träge Körper in der Hitze, karge Dialoge, jemand erzählt eine Geschichte, die versackt pointenlos im Sand. Ein Paar küsst sich, andere gehen baden und die Zeit fließt so träge dahin in der Ewigkeit dieses heißen Nachmittags. Und als 2 Jungs Ball spielen, da wird dieser Simon an der Nase getroffen und er zieht sein T-Shirt über den Kopf und wir sehen, wie ein kleiner Blutfleck sich ausbreitet. Das ist wie eine Zäsur, dieser titelgebende Fleck, denn Simon, der nimmt jetzt Blickkontakt mit Marie auf, die auch eher für sich in der Gruppe ist, und die beiden gehen zu einer Tankstelle Pommes essen, die lassen sich zusammen durch den Wald treiben und es entsteht in diesem Film wirklich ein Gefühl von der Essenz der Jugend, also von Körpern, die ihre Körperlichkeit noch suchen in dieser insektenflirrenden Sommerhitze, und Leo Konrad Kuhn und Alva Schäfer, die spielen eben diese beiden mit einer großen Lässigkeit und Intensität.
Also Dialoge, sagst du, sind nicht so wichtig, die Handlung auch nicht so wahnsinnig wichtig, Blicke dafür aber offenbar umso wichtiger. Heißt das, das ist ein Film, der vor allem über die Bilder funktioniert?
Also die visuelle Form, muss man wirklich sagen, die ist spektakulär, weil dieser Film, der ist gedreht auf 16 mm Material und dieses flirrende, ja, so sehr physische Filmmaterial, das zieht uns wirklich hinein in diesen Wald, in diese Natur. Und die Bilder, die sind hier oft durch Pflanzen und Blätter und Äste kadriert, also gerahmt. Manchmal wirken die Blätter wie Masken auf den Gesichtern. Sie verdecken mal ein Auge oder einen Mund und immer wieder fährt die Kamera durch tunnelartige Formen an der Unterführung, Unterholz. Und manchmal folgt eine Kamerafahrt zum Beispiel Simon und Marie und fährt dann einfach wieder zurück in die menschenleere Natur. Ein ganz simples Verfahren, aber total überraschend. Und die Kamera macht sich auch manchmal selbstständig wie ein weiteres Auge, das sich dann nicht mehr für Simon und Marie interessiert, sondern eben den Waldboden entlang fährt, über Steine, in Erdlöcher, kleine Höhlen, unter Felsüberhänge. Und das verleiht diesem Ort was Magisches. Denn der Schauplatz, der ist zwar die deutsche Provinz, aber gedreht wurde in der Schweiz. Und es ist schön, dass diese deutsche Provinz hier einen glasklaren Fluss bekommt, dessen Wasser man trinken kann.
Also es geht um Jugendliche, um die erste Liebe, die ersten großen Gefühle. Trotzdem sagt der Macher des Films, Willi Hans, das ist kein klassischer Coming-of-Age-Film. Wir hören vielleicht mal kurz, was er dazu vor ein paar Tagen im Deutschlandfunk Kultur gesagt hat.
Diese Art der Genre-Einordnung, würde ich jetzt mal behaupten, trifft auf meinen Film nicht so wirklich zu, oder eher in der Hinsicht, dass ich dieses Genre zitiere an bestimmten Stellen, aber dann auch auf eine ironisierende Art und Weise zitiere, dadurch, dass man Dinge nicht zu Ende erzählt oder dass die Jugendlichen sich dann vielleicht auch an bestimmten Punkten nicht wirklich jugendlich verhalten.
Hast du das auch so gesehen, Katja? Also spielt dieser Film vielleicht auch mit den Klischees, die wir so im Kopf haben, wenn wir an Coming-of-Age-Filme denken?
Schon, aber man vergisst auch diese Klischees sehr schnell, weil wir warten ja gar nicht auf einen ersten Kuss von Simon und Maria, sondern wir lassen uns einfach auf diese sich umkreisenden Körper ein, auf den Zustand dieses gemeinsamen sich treiben Lassens. Also es gibt auch eine tolle Rangelei mit dem Handy, da entstehen sozusagen Selfies wie Blicke. Es passiert nicht viel, ja, aber man hat die ganze Zeit das Gefühl, dass trotzdem was Unerhörtes geschieht, und Weil ein Film und seine Ästhetik hier, die laden einen sommerlichen Nachmittag auf, der für zwei Menschen, sehr junge Menschen, was Sinnstiftendes hat, nämlich die Entdeckung des anderen.
Du hast gesagt, die Ästhetik ist sehr wichtig in diesem Film. Wenn wir uns jetzt mal den jüngeren deutschen Film insgesamt angucken, würdest du sagen, das ist eher ungewöhnlich, dass da jemand so stark auf Bilder und auf das Visuelle setzt? Oder machen das zurzeit auch andere Filmemacher so?
Es ist ungewöhnlich, aber andererseits wurde der Fleck ja in Locarno im vergangenen Jahr gefeiert. Und in der diesjährigen Cannes-Ausgabe, da wurde der Film der jungen Regisseurin Mascha Schilinski In die Sonne schauen auch gefeiert. Er hat den Preis der Jury gewonnen. Der kommt im August ins Kino. Und in dem Interview, das wir gehört haben, da sprach ja der Willi Hans übrigens auch von der Feinstofflichkeit seines Films. Und diesen Ausdruck benutzt auch Mascha Schilinski. Und es ist einfach toll, dass man sieht, hier gibt's jetzt ein deutsches Kino. Da geht's nicht um den Plot. Es geht um Stofflichkeit, Textur, Haptik, Lichtstimmungen, Visualität, wie übrigens auch bei der Berliner Schule, zu deren wichtigster Regisseurin ja Angela Schanelek gehört, bei der Willi Hans studiert hat, wie auch sein Kameramann. Ist toll, dass dieses Kino jetzt seine Fortsetzung findet.
Der Fleck von Willi Hans, ab heute in den Kinos und empfohlen von unserer Filmkritikerin Katja Nikodemus. Vielen Dank. Die Kunstgeschichte ist voll von Früchten. Da gibt es Adam und Eva vor dem verhängnisvollen Apfelbaum oder Jesus auf dem Arm von Maria mit einem Granatapfel in der Hand und natürlich unzählige Stillleben mit Zitronen, Pfirsichen oder gleich mit ganzen Obstschalen. Egal in welcher Epoche, egal ob Gemälde, Zeichnung oder Skulptur, überall in der Kunst finden sich diese Darstellungen von Obst. Die Bedeutung der Früchte ist dabei aber sehr unterschiedlich. Mal stehen sie für Fruchtbarkeit, mal für den Sündenfall, mal für Wohlstand, mal für Vergänglichkeit. Das Kunstmuseum in Aalen zeigt das jetzt anhand von Beispielen aus der Kunst des 20. und 21. Jahrhunderts. Christiane Vielhaber hat sich diese Ausstellung über Früchte in der Kunst für uns angesehen. Christiane, diese Ausstellung heißt Ein Genuss? Ausrufezeichen. Hast du sie genossen, diese Ausstellung?
Ja, ich bin da hingefahren und dachte natürlich, Stillleben sind immer schön. Also da kann man eigentlich nichts falsch machen und manchmal bin ich ein bisschen blöd. Ich fing an, durch diese Ausstellung zu gehen und habe immer gedacht, gehört das alles dem Museum? Wo ist das her? Wo kommt das her? Und da stand nirgendwo drunter, Leihgabe von. Und in der ersten Etage gibt es eine kleine Vitrine und da bin ich dann drauf gekommen, ich hätte es vorher lesen können, es ist die Privatsammlung eines 82-jährigen Chemikers, deren Eltern hatten bei Heidelberg eine große Firma für Fruchtaromen. Er wurde dann promoviert über toxische Arten von Früchten und hat sich jetzt spezialisiert auf Farben für Babybäder. Und das ist also was ganz Gesundes. Hat dann angefangen, im Gegensatz zu seinen Eltern, die liebten klassische Musik und Meißner Porzellan. Und dann hat er gedacht, nee, ich muss was Modernes machen. Und fing an, wirklich Kunst zu sammeln. Und dann hat er gesagt, das muss was mit mir zu tun haben. Und jetzt haben wir eben alle möglichen Arten von Früchten. Vor diesem kleinen Katalog ist ein Zitat von Goethe, über Rosen lässt sich dichten, in Äpfel muss man beißen. Und da ist was dran. Also dieses Reinbeißen, das haben sie an ganz vielen Stellen. Und dann kommt es zum Beispiel am Schluss, da ist eine Abteilung nur Apfelkitsche. Ein kleiner Apfelkitsch, der dann in Bronze gegossen wurde. Oder ein gemalter Apfelkitsch. Ich zeige Ihnen das gerade mal. Das ist eigentlich nur ein Wusch, Wusch von Farbe. Ein riesiges Bild, aber es ist nur Farbe. Und dann ist es nur ein Apfelkitsch. Was ich schade finde, ist, es sind so tolle Namen dabei und dann denkt man auch...
Welche denn zum Beispiel?
Ein Picasso. Und dann ist aber Petersburger Hängung, das heißt also lauter kleine Bilder an einer Wand und vorne ist so eine Liste und da können Sie denn gucken. Ach, das ist gut, Picasso hätten Sie entdeckt. Dieser Picasso ist so hingehauen. Der ist so 20 mal 30 Zentimeter und Sie können gerade noch, ist das eine Zitrone oder was da liegt, ist das ein Kelch, so ratzfatz hingemacht. Aber dann zum Beispiel daneben ein Alexander Karnold, der eben für die neue deutsche Sachlichkeit steht, wo sie diese Äpfel sehen und sie denken, diese Äpfel sind gar nicht von dieser Welt. Die könnten hölzern sein oder so. Das ist also nichts zum Reinbeißen.
Ich habe vorhin gesagt, je nachdem, was es für ein Kunstwerk ist und aus welcher Epoche es kommt, können Früchte ja für ganz unterschiedliche Dinge stehen. Ist auch das Thema in der Ausstellung, also wie diese Darstellungen von Obst gedeutet werden können?
Nein, wie wollen Sie eine private Sammlung ordnen? Und man hat das in allen jetzt versucht. Und es gibt eben eine Abteilung mit Apfelkitchen oder mit Äpfeln. Es gibt eine Abteilung mit Melonen. Da ist zum Beispiel eine große Porzellanmelone von dem Konzeptkünstler Ai Weiwei dabei. Und was will uns diese große Melone sagen? Sie ist aus Porzellan. Und das muss man eben wissen, dass sie handgemacht ist. Mhm. Und dass er damit sagen will, die Individualität geht in seiner chinesischen Heimat völlig verloren, das Handwerk geht verloren. Sowas muss man im Hinterkopf haben. Aber es gibt dann zum Beispiel auch ein Objekt von Op de Beeck, der dafür bekannt ist, dass er Stillleben baut oder Räume baut. Und dann haben sie das Gefühl, es hat wirklich grauen Nebel oder runtergenebelt, runtergerieselt. Und dann ist das alles so ein Stillleben. Da ist zwar auch ein Apfel, aber dann sind da so Zigarettenkippen, dann ist da ein Aschenbecher, dann ist da auch zwar eine Banane und dann drehen sie sich um und was liegt da auf der Erde? Sie möchten sich bücken. Und dann ist es eine Banane von Patricia Waller, die bekannt dafür ist, dass sie ihre Früchte strickt bzw. häkelt.
Christiane Vielhaber über Äpfel, Bananen, Melonen und Co. in der Kunst, jetzt zu sehen in einer Ausstellung im Kunstmuseum Aalen. Christiane, vielen Dank. Wenn wir hier in Kultur heute über NS-Raubkunstfälle berichten, dann sind das meistens Fälle, bei denen die Aufarbeitung nicht so richtig vorankommt. Fälle von jüdischen Familien zum Beispiel, die seit Jahren erfolglos Kunstwerke zurückfordern. Fälle, in denen Museen die Aufarbeitung verschleppen, manchmal womöglich bewusst, manchmal vielleicht aber auch aus Geld- oder Personalmangel. In den letzten Tagen haben mehrere Medien wieder über so einen Fall berichtet. Diesmal geht es um einen Brunnen des Künstlers Georg Kolbe, der heute im Garten des Kolbe-Museums in Berlin steht. Von NS-Raubkunst ist die Rede, von Intransparenz und davon, dass das Museum jüdisches Leid relativiert haben soll. Stefan Koldehoff, unser Chefreporter Kultur, hat mir vorhin erzählt, worum es da genau geht.
Es geht um einen großen Brunnen von Georg Kolbe, den 1922 der jüdische Industrielle Heinrich Stahl für seine Villa in Berlin-Dahlem angekauft hat. Er selbst, Stahl und seine Frau Jenny sind 1942 ins Ghetto Theresienstadt deportiert worden. Heinrich Stahl ist dort auch ums Leben gekommen. Seine Frau hat überlebt, konnte in die USA emigrieren. Die Villa, die wurde an einen bulgarischen Diplomaten verkauft für einen sehr geringen Preis und damit auch der Brunnen. Und ich kürze jetzt mal ein bisschen ab. Es gab dann Verhandlungen. Das Kolbe-Museum hat diesen Brunnen aus der inzwischen niedergerissenen Villa in einen anderen Platz wiedergefunden, hat ihn gekauft, hat auch Kontakt schon 2001 zu den Erben gehabt, die gesagt haben, aus unserer Sicht ist das alles vernünftig abgelaufen und insofern haben wir keine Ansprüche. Es wäre allerdings schön, wenn man eine Tafel an diesen Brunnen, der seitdem im Garten des Kolbe-Museums in Berlin steht, anbringen und auf die Geschichte unserer Familie hinweisen würde. Und dann hat vor wenigen Jahren die neue Direktorin Kathleen Reinhardt gedacht, also eigentlich steht dieser Brunnen da nur so und richtig was geschehen ist mit der Aufarbeitung nicht. Und das müssen wir jetzt mal machen. Und dann stellte sich heraus, dass es noch einen anderen Erbenzweig, einen anderen Erbenstamm gibt. Und die sind wohl nicht einverstanden mit dem, was da geschieht. Die sagen, man hat uns nicht drüber informiert und das Museum hat auch nie öffentlich gemacht, dass das eigentlich NS-Raubkunst ist, die unseren Vorfahren enteignet, geraubt wurde. Und deswegen müssen wir bitte ganz neu mal sprechen. Das geht nicht, das ist intransparent.
Und dem Museum und der jetzigen Direktorin Kathleen Reinhardt wird jetzt vorgeworfen, dass sie darauf noch nicht reagiert haben? Oder was genau sind die Vorwürfe?
Naja, im Grunde genommen, dass man sich zwar an die Aufarbeitung dieses Brunnens macht, das ist übrigens nicht die erste Aufarbeitung, man hat auch Georg Kolbes Rolle im Nationalsozialismus, er hat da sehr gut weiterverkaufen können, unter anderem Dankschreiben von Hitler auch bekommen, aufgearbeitet unter ihrer Direktorenschaft. Man wirft ihr jetzt aber vor, dass sie damit mit diesem Brunnen und seiner Geschichte nicht transparent gemäß den Washingtoner Prinzipien zur NS-Raubkunst umgegangen sei. Für mich spielt noch eine zweite Ebene eine Rolle. Kathleen Reinhardt hat unter anderem auch darauf hingewiesen, dass man auch über den Brunnen selbst sprechen muss, nicht nur über seine Geschichte. Dass das ein Kunstwerk ist, das man auch in kolonialen Kontexten lesen kann, weil die Trägerfiguren, die diese Schale halten, offenbar nach einem Modell geformt worden sind, das seinerzeit für die ethnischen, rassistischen Völkerschauen nach Deutschland Deutschland geholt wurde. Also man muss auch kunsthistorisch das nochmal aufarbeiten. Und mein Eindruck ist im Moment so ein bisschen, dass da eine Kampagne läuft gegen eine Frau, die da ein zweites Thema mit reinbringt. Und vielleicht liegt das daran, dass ich seit einiger Zeit schon wahrnehme, dass es Menschen gibt, die im Bereich NS-Raubkunst tätig sind, sich engagieren, die seit das Kolonialthema auch aufgekommen ist, schon ein bisschen Angst haben, dass ihr Bereich, also die NS-Raubkunst, ins Hintertreffen geraten könnte. Und da ist natürlich eine junge, engagierte, progressive Museumsdirektorin möglicherweise auch ein leichtes Ziel.
Das heißt, du siehst da jetzt erstmal keinen Skandal, also anders als es in der Berichterstattung großer Tageszeitungen zum Beispiel in den letzten Tagen klang. Die haben dem Museum zum Beispiel vorgeworfen, das Wort NS-Raubkunst im Zusammenhang mit diesem Brunnen bewusst zu vermeiden und eine Rückgabe an die Erben gar nicht erst in Betracht zu ziehen. Also an diesen Vorwürfen ist nichts dran?
Also es gibt vielleicht einen kleinen Vorwurf, den man machen kann. Das ist der, dass dieser Wunsch von 2001, wir hätten gerne eine Gedenktafel, eine sichtbare, dass der erst 2025 umgesetzt wurde. Das wurde allerdings durch Kathleen Reinhardt, die jetzt diese Vorwürfe bekommt, sie würde vertuschen, sie würde Dinge nicht transparent machen. Das halte ich schon für einigermaßen absurd. Und vielleicht muss man da auch die Frage stellen, ob die Kollegen, die in den Tageszeitungen, aber auch beim RBB entsprechend meiner Meinung nach tendenziös berichtet haben, ob die sich wirklich um alle Dokumente auch gekümmert haben, die man braucht, um diesen Fall einordnen zu können.
Stefan Koldehoff über einen Skandal, der keiner ist. Dem Georg-Kolbe-Museum in Berlin wurde vorgeworfen, einen NS-Raubkunstfall nicht ausreichend aufgearbeitet zu haben. Zu Unrecht, sagt Stefan Koldehoff. In der Schweiz gibt es Streit um ein KI-generiertes Kinderbuch. Mehr dazu in den Kulturmeldungen mit Doris Schäfer-Noske.
Ja, die Monsterprinzessin, so heißt das Buch über Prinzessin Mia, die gerne ein Monster werden will. Und generiert wurde es für eine Werbekampagne des Schweizer Telekommunikationsunternehmens Swisscom. In einem Werbespot dazu sieht man eine 6-Jährige namens Mia, die bei ihren Gute-Nacht-Geschichten offenbar besonders anspruchsvoll ist. Daher schafft ihr Vater mit Hilfe von KI eine Geschichte nur für sie. Und als Werbegag soll das Buch jetzt kostenlos in Swisscom-Shops verteilt werden. Ein Buch, gegen das sich Widerstand formiert. So veröffentlichten der Schweizer Buchhandels- und Verlagsverband und der Verband Autorinnen und Autoren der Schweiz einen gemeinsamen Protestbrief. Darin heißt es, KI selbst schreibt oder malt mitnichten und ist auch darüber hinaus nicht zu Kreativität fähig, sondern man bediene sich an von Menschen geschaffenen und urheberrechtlich geschützten Werken, ohne eine Gegenleistung zu erbringen. Auch Kinderärzte äußerten Bedenken. Sie argumentieren, das Buch animiere Kinder dazu, ihre Fantasie an eine Maschine zu delegieren. Swisscom verteidigt die Aktion dagegen mit dem Hinweis, das Buch sei in Zusammenarbeit von Menschen und KI entstanden. Auch der Börsenverein des Deutschen Buchhandels hat heute die Politik aufgefordert, klare Regeln für den Einsatz von KI zu schaffen, um, so wörtlich, die Macht digitaler Oligopole einzudämmen. Die Jahresbilanz der Buchbranche ist positiv. So ist der Umsatz 2024 im Vergleich zum Vorjahr um 1,8% auf 9,9 Milliarden Euro gestiegen. Ein Rekord trotz der schwierigen Wirtschaftslage. Die Lesebegeisterung gerade junger Menschen habe für eine hohe Nachfrage gesorgt, so Karin Schmidt-Friederichs, die Vorsteherin des Börsenvereins, Stichwort New Adult.
New Adult, Young Adult, ist das Wachstumssegment schlechthin. Es wächst aber auch insgesamt die Belletristik, es wächst das Kinder- und Jugendbuch, es wächst das Sachbuch und es wächst der Bereich Schule und Lernen. Und das zusammen, denke ich, kann einen optimistisch stimmen.
Auch Audiobücher liegen weiter im Trend. Die Stuttgarter Staatsoper, eröffnet 1911, muss dringend saniert werden. Eine Sanierung, die wohl 10 Jahre dauern wird. Davor braucht man jedoch eine Ausweichspielstätte und auch neue Werkstattgebäude sollen entstehen. Ein Großprojekt, das gerade ins Stocken geraten ist. Der Baubeginn der Ausweichspielstätte musste um 4 Jahre nach hinten verschoben werden. Und damit der Kostenrahmen von 1 Milliarde Euro nicht völlig gesprengt wird, hat der Verwaltungsrat der Württembergischen Staatstheater gestern Abend beschlossen, die Pläne für das Interimshaus noch mal ganz genau abzuklopfen auf mögliches Einsparpotenzial.
Die Kulturmeldung mit Doris Schäfer-Noske, danke. In den Informationen am Abend geht's gleich ab 6:10 nochmal ausführlich um die Enquete-Kommission zur Aufarbeitung der Corona-Pandemie und um die Sanierung der Deutschen Bahn. Ich bin Enne Seidel. Danke fürs Zuhören bis hierhin. Schönen Abend.